Herzlich willkommen jetzt wieder zu Jesus, der liebevolle Therapeut, mit Andi Weiß
und Stefan Schwaben wieder.
Wir sind in Folge 3 heute bei den Urwunden, die wir hier beleuchten. Wir hatten zuerst die Ururwunde, eben die Urwunde der Scham, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Dann letztes Mal haben wir über die Urwunde des Übersehenwerdens gesprochen, Kain und Abel. Aber heute haben wir eine, ich möchte mal sagen, sehr harte Geschichte aus der Bibel, die wir beleuchten, 1. Mose 16, 6 bis 13 und dann 21. Es geht um Hagar, es geht um die Urwunde der Verlassenheit und die Geschichte von Hagar, die ist, ich finde sie auch ein bisschen seltsam, möchte ich mal sagen, weil da geht es ja wirklich um ein Ausnutzen.
Naja, man muss immer die Story, glaube ich, sehen, ja. Also die Gesamtstory sehen. Das ist natürlich, wir erleben, wenn wir solche Geschichten hören, erleben wir ja immer den Mensch in der Frage, wie ist Leben trotzdem möglich? So. Mhm. Und wie ist Leben trotzdem möglich? Die Frage ist für uns eine existenziell andere Frage, glaube ich, wie für die Menschen damals. So. Mhm. Wir haben hier ein nettes Pärchen, wir haben hier einen Abraham, von dem uns erzählt wird, wir haben eine Sarah, von der uns erzählt wird. So, das ist jetzt heute nicht unbedingt was Komisches, wenn da ein Pärchen unterwegs ist. Und die haben keine Kinder, weil es heute ganz okay ist, wenn ein Pärchen sich vielleicht bewusst gegen Kinder entscheidet und sagt, wir wollen gar keine Kinder. Mhm. Jetzt gibt es natürlich trotzdem den Schmerz, dass es auch Menschen gibt oder Paare gibt, die keine Kinder bekommen können. Das ist ein großer Schmerz, aber es ist trotzdem nicht so ein existenzielles Desaster, wie es früher ein Desaster gewesen ist. Ja. Also ohne jetzt diesen Schmerz kleinzureden, wenn Paare heute keine Kinder bekommen. Ich habe viele Menschen in Gesprächen gehabt, die mir von diesem großen Schmerz erzählen, was das bedeutet, andere Eltern zu sehen, andere Familien zu sehen und immer wieder festzustellen, dieses Glück werde ich nicht erleben können. Mhm. Aus verschiedensten Gründen, weil das mir nicht möglich ist. Ja? Gibt es ja unterschiedliche Gründe, warum das so ist. So, wenn das damals aber war das eine ganz andere Baustelle. Warum? Weil Kinder die Altersvorsorge war. Ja, das war der Lebenserhalt. Man hat hier nicht in irgendeine Vorsorge eingezahlt und dann hat man dann irgendwann ab Alter X keine Schafe mehr geweidet, weil man ja seine Rente bekommen hat. Ja. Und da wurde dann regelmäßig vom Staat irgendwie ein toter Schafsschenkel am Monatsanfang vorbeigebracht. Ja. So war es ja nicht, sondern das Familiensystem aus mehreren Generationen war die Altersvorsorge und war der Familienzusammenhalt.
Also das ist so ähnlich, so, wie wenn ich heutzutage gar kein Geld hätte.
Kein Geld, keine Existenz, null, keine Sicherung, niemand, der, so, keine Pflege, keine. Ja. So, das hat ja alles, das System an sich. Ja. Wir haben ja verschiedene Geschichten. Ja. Wir haben es geht ja nicht nur um Geld, sondern habe ich jemanden, der mich pflegt mal. Ja. Habe ich jemanden, der sich um mich kümmert, bis ich im hohen Alter um mich kümmert und so weiter. Das alles hat das ja bedeutet. Ja, so. Jetzt sind Abraham und Sarah zusammen. Und das klingt vielleicht heute sehr, sehr hart und vor allem auch etwas sehr unromantisch. Ja. Denn die Sarah sagt, hey Abraham, bevor es hier gar keine Kinder gibt, dann gibt es da die Hagar, dann mach doch mit der Kinder. Mhm. Das klingt heute in unseren Ohren etwas komisch in der Vorstellung. Aber das war auch alles eine Antwort auf die Frage, ja wie soll es denn mit uns weitergehen? Also es war ein richtig existenzieller Lebenserhalt.
Ein so. Verzweiflungstat.
Ja, so. Ja, und eine existenzielle, also fast schon eine sachliche Organisation. Mhm. Ich habe, es gibt irgendwo den Spruch, der fällt mir gerade nicht ein, ich glaube, Hof bindet oder sowas oder Haus bindet oder sowas, dass manche Leute erzählt haben, naja, wir sind zusammengeblieben, weil wir halt zusammen den Bauernhof hatten. Oder wir haben zusammengeblieben, weil wir das und das gemeinsam, so, also ganz nüchterne Entscheidung. Ja. Da kommt nicht, aber wir sind zusammengeblieben, weil der mir immer so einen schönen Blumenstrauß. Ja,
also keine Romantik
drin. Das war nichts Romantisches, das war der Hof und das war klar, wir bleiben zusammen, weil so. Mhm. Und das ist spannend. In dieser existenziellen Logik denkt die Sarah und der Abraham findet den Vorschlag okay. Und dann kommt die Hagar ins Spiel und die Hagar ist eine potenzielle Mutter der Kinder von Abraham. Und die Rechnung geht auch biologisch gesehen auf, da kommt tatsächlich ein Kind raus. Mhm. Jetzt kommt aber ein Konflikt, dass die Sarah merkt, also auf dem Papier hat sich das nüchtern vielleicht ganz gut angefühlt, aber jetzt ist da ein Kind da und damit komme ich gar nicht so klar. Und erst wird aus unserer Perspektive massiv die Hager ausgenutzt, um da für Nachkommen zu sorgen. Und dieses Ausnützen und dieses Brachiale findet jetzt nochmal statt. Warum? Weil die Sarah und der Abraham, also vor allem die Sarah, merkt, glaube ich, das geht nicht. Es ist ja auch ein großer Schmerz, man muss sich das mal vorstellen. Ja. Ja, also A, steigt da eine andere Frau mit meinem Mann ins Bett. Ja, so. Das ist ja ein Riesenschmerz erstmal, glaube ich, für eine Frau oder für den Partner. Ja. Ja. Und jetzt kommen da Kinder raus. Also die kann ganz Frau sein, die kann Mutter sein. Etwas, was mir vermutlich oder wahrscheinlich, ja, sonst wäre ich hier nicht auf die Idee gekommen, nie zuteil wird. Was ist denn das für ein großer Schmerz? Ja,
der Wert von Hagar steigt höher als der eigene. Ja.
Und plötzlich ist ja gerade in der damaligen Zeit noch mehr. Ja. Der Nutzen, die Rolle, die Frage, wer bin ich, was habe ich zu geben, völlig in Frage gestellt. Mhm. Weil ich ja scheinbar weder als Bettgesellen, ja, sagen wir mal so, noch als potenzielle Mutter der Kinder nichts mehr tauge, ja, so scheinbar, ja. Also sehe ich nicht so, aber scheinbar ist das ja die Sicht der Sarah so. Und ich glaube, dieser Schmerz wird dir erst nach der Geburt so richtig bewusst und dann wird dir die Hagar irgendwann in die Wüste geschickt. Und in die Wüste schicken, man gibt ja heute noch als Sprichwort, ja.
Ja, genau.
Aber in die Wüste schicken, das war ja das Todesurteil. Mhm. Da war kein Wasser. Da war nichts zu essen, da war keine Sicherheit, da war niemand, der ein starker Mann, der vielleicht einen Knüppel in der Hand hatte, wenn da ein wildes Tier kam, um zu verteidigen. Das war das Todesurteil. Ja. Und dann erlebt, aber das schauen wir mal an, was sie erlebt, schauen wir nach.
Ja, okay.
Aber wir bleiben erstmal in dem Schmerz da. Wir sind ja heute bei der großen Wunde der Verlassenheit, diese Wunde, ich bin allein. Mhm. Allein in dieser Welt. Der Philosoph, der deutsche Philosoph Heidegger, der unterscheidet mal zwischen der Furcht und der Angst des Menschen. Mhm. Also jetzt hochphilosophisch gleich. Ja. So. Und er sagt, naja, Furcht ist, weiß ich, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, da steht ein Mensch auf dem Hochhaus, schaut runter und sagt, oh, ich habe die Furcht, da runterzufallen. Ja, so. Mhm. Und er sagt, die Angst ist was anderes. Allein das in der Welt sein macht den Menschen Angst, sagt er. Also nur, dass der Mensch in der Welt ist.
Das ist der Unterschied. Ja, so. Dann.
Mhm, also ich bin da in dieser Welt und wie gesagt, jetzt wird es philosophisch, er bringt eine Begrifflichkeit rein und nennt den Menschen als Geworfenen, als in die Welt hineingeworfen. Ja, da wird er in die Welt geworfen und da fragt keiner nach, also wolltest du da überhaupt in die Familie, in die du da hineingeworfen bist? Wolltest du in dem Land da hineingeworfen werden? Mit der Hautfarbe, in den Umständen? Da fragt keiner nach. Ja, so. Mhm. So bist du einfach mal auf die Welt gekommen. Und dann kamst du und dann kam jetzt mal rein, um den biologischen Vorgang komplett durchzubuchstabieren. Erst kamst du, dann, wenn du kein Zwilling warst, kam da erstmal sonst kein weiterer Mensch nach. Dann kam noch die Nachgeburt, ja, so. Mhm. Und dann war Schluss. Und dann kam keine Betriebsanleitung. Wie schön wäre es, wenn eine Betriebsanleitung mitkäme.
Ja.
Ja, so, wenn wir jetzt so wie dieses Buch, das wir hier in der Hand halten, wenn da so ein steht, lieber Stefan, übrigens.
Schritt 1.
Genau, am 17.12.1923, keine Ahnung, 17.30 Uhr, wirst du die Frau deines Lebens treffen. Genau. Du hast sie getroffen,
aber
stand nicht drin. Dann steht da drin, ach übrigens, wird das und das vom Beruf, dann wirst du glücklich, das machst du so und so. So. Wie schön wäre das, wenn wir eine Betriebsanleitung hätten.
Also,
haben wir aber nicht.
Wir werden von einem zum anderen hingeworfen, sozusagen.
Ja, wir sind in diese Welt geworfen. Und allein dieses in der Welt geworfen zu sein, das macht uns Menschen Angst. Mhm. So, und wenn wir diesen Schmerz mal anschauen, der da bei Menschen da ist, viele Menschen erzählen mir in den Beratungsgesprächen von ihrem Schmerz des Alleinseins und da sind manchmal auch Erfahrungen dahinter. Mhm. Und wenn man dann mal so auf Reisen geht und fragt, ja, wo haben Sie denn diesen Verlassenheitsmoment erlebt, dann sind das manchmal ganz frühkindliche Erfahrungen. Wo kommt ein Kind auf die Welt und aus irgendeinem Grund, ich muss ein Kind in den Brutkasten. Mhm. Und man weiß aus Studien und wie auch immer, was passiert, wenn ein Kind zum Beispiel nicht kontinuierlich eine menschliche Berührung hat, eine menschliche Wärme spürt. Mhm. Ja, da sind Kinder, andere Kinder, die krank sind, die mussten, hat mir neulich einer erzählt im Beratungsgespräch, ein älterer Herr, der war krank, der musste dann in so ein Kinderheim, also Kinderverschickung dann so, ja. Mhm. Und der war einfach mal von 0 auf 100 monatelang weg von seinen Eltern, so als kleiner Junge.
Und das ist tief drin.
Das ist ein tiefer Schmerz. Mhm. Ich bin allein in dieser Welt. Oder andere Kinder, die erzählen, dass da verliert jemand einen Elternteil, tatsächlich, weil vielleicht jemand stirbt. Oder jemand erlebt, dass die Eltern nicht als sichere Bindung vielleicht hat er einen ganz cholerischen Vater oder ganz, ganz emotionale Mutter und die, die nicht kontinuierlich in der Emotion bleiben können. Und da ist oft der Ausbruch da, dass, dass Bindung verloren geht. Mhm. Und das steckt ganz tief in den Menschen drin. So, und jetzt kommt der Alltag. Mhm. Und ganz komisch erzählen mir Menschen, ich bin mitten in meinem Leben und mir gelingt es nicht, meinen Alltag zu gestalten, weil ich Angst vor Bindung habe. Ja, weil tief in mir drin die Urwunde ist. Ich weiß, ich werde verlassen. Ich bin verlassen. Ich bin allein in dieser Welt.
Was müssen wohl die, was muss die Generation des Krieges wohl da erlebt haben, ne, als Kind? Was da mitgeschleppt wird, ne? Ja. Und weitergegeben wird, ja, natürlich dann auch, ja, wieder. Ne? Weil das ist ja fast eine Kettenreaktion.
Ja, so. Also den Moment nicht zu erleben, dass, dass Bindung bleibt. Mhm. Und deshalb ist dieser Schmerz des Alleinseins, des Verlassenseins auch so groß, weil das ja eine existenzielle Bedrohung ist. Die Hagar, die ist in der Wüste, das ist ihr Todesurteil eigentlich. Pff, so, wer kümmert sich denn jetzt um die? Und dieser Moment zu stellen, ja, Heidegger, der geworfene Mensch in dieser Welt, der nicht weiß, was er zu tun hat. Und das macht den Menschen Angst. Das ist eine existenzielle Bedrohung, mit dieser Angst, mit dieser Bindungslosigkeit in dieser Welt zu sein.
Jetzt so. Ist spannend, ja. Ja, jetzt, genau. Jetzt ist spannend insofern, weil es klingt ja sehr hoffnungslos.
Das ist mega hoffnungslos. So, jetzt schauen wir mal die verschiedenen Momente an. Ja. Der Hagar, der begegnet schon was wir später auch in den entschämenden Jesus begegnen, auch erleben. Mhm. Der Hagar begegnet einen Engel. Und dieser Engel nennt sie beim Namen. Hagar, sagt er. Mhm. Also da ist ein Mensch, der ausgebeutet wurde, der bedeutungslos war. Die Sarah hat nicht gesagt, die Hagar nehmen, aber die möchte ich als Leihmutter so oder als ja, Generationssicherungsmaschine.
Ja.
So, weil das halt die Hagar ist, weil die so einen schönen Namen hat oder weil die so gut ausschaut oder weil die so schöne Gene hat oder keine Ahnung. Ja. Sondern die wurde einfach, kommt die nächstbeste genommen, schauen wir mal.
Sag,
so,
ja, so. War Sklavin, ja, ne? War ja, Markt. Sie so, hat auch keine Rechte gehabt.
Ja, ne? So. Die hat sich vielleicht gar nicht dagegen wehren können. Ja. So, du interessierst nicht. Du bist hier dazu da, um Bedürfnisse zu erfüllen. So, ja. So, und jetzt mitten in der Wüste kommt ein Engel und er sagt ihr nach. Und später gibt sie Gott den Namen, du bist der Gott, der mich sieht. Mhm. Ah, da klingelt es gleichzeitig auch zur vorherangegangenen Urwunde. Ja. Der Mensch, der beschämt ist, der Mensch, der sich danach sehnt, gesehen zu werden. Er sagt, ich werde aber nicht gesehen, das als Urwunde, ja, den Schmerz. So, und jetzt kommt die Hagar und die sagt, ey, ich erlebe diesen Gott als einen Gott, der mich sieht. Mich. Und der nennt mich beim Namen.
Und sofort hat sie eine Würde.
So, bam. Ja. Wenn wir schauen, Jesus, der liebevolle Therapeut.
Ja.
Ah, wir hatten das schon haben darüber gesprochen, die letzte, vorletzte Folge. Die Frau am Brunnen, Johannes 4, die immer wieder erlebt hat, dass sie raus ist, dass ein Beziehungsabbruch stattfindet. Wir reimen uns das gerade zusammen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Da ist jemand in einem Modell, in einem Dorf, mit einem Modell, das nicht angesehen ist. Mhm. Ja, angesehen ist, wenn du ganz, ganz viele Kinder hast, wenn du eine dienstbare Frau bist, dich da einbringst im System und, ja, dann bist, genau, du anerkannt.
Wie,
ja,
immer im System.
Ja, so, du passt rein. Ja, wenn du reinpasst, ja, ja, so. Mhm. Die Frau, die passt nicht rein. Mhm. So, fünf Männer hast du gehabt, ja. Also, wir kriegen da so mit, die hat definitiv gar nicht ins System gepasst. Mhm. So, jetzt sind da natürlich eine Menge Frauen schon allein schon auf sie sauer, wahrscheinlich bei der Frau am Brunnen, weil wenn sie fünf Männer hatte, hat sie ja wahrscheinlich mit den Männern vielleicht schon die später mit den Frauen, ja, oh, wir wollen das Spiel gar nicht zu Ende denken. Mhm. Also da gibt es ja schon einige emotionale Überschneidungen, die diese Frau zum Hassobjekt machen. Ja, ja. So. Und wenn fünf Männer mit der Frau was hatten und der sechste auch, dann scheint die jetzt auch in irgendeiner Art und Weise was Anziehendes zu haben, weil sonst hätten die fünf Männer ja sich nicht mit ihr. Also das ist aus verschiedenen Gründen eine Person, die nervt, ja, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Von außen gesehen, ja, so, genau. Ja, so. Ja.
Und das dementsprechend will mit der Frau, glaube ich, niemand was zu tun haben. Mhm. Vielleicht war da schon oft der Moment, dass die am Brunnen ist. Die Geschichte nach Johannes 4 findet ja in der Mittagshitze statt. Ja, vielleicht ist die deshalb in der Mittagshitze da, weil sie oft schon am Abend die Situation erlebt hat, dass da jemand kommt und sagt, du weißt du was, ey, nächste Woche um 12, da muss ich an den Markt, könntest du auf meinen kleinen Jakob aufpassen? Ja, so. Mhm. Und dann sagt sie, ja, mache ich gerne, kann ich gerne so. Und dann kommt man so ins Gespräch und dann kommt raus, was die für einen Lebensentwurf hat. So. Und dann, und plötzlich wird dann Rückzieher gemacht. Also, ah, mir fällt überein, übrigens ein, ich habe gerade im Kalender gesehen, nee, ich habe doch jemand, der auch wieder. Mhm. Weil, nee, also wer würde denn dieser Frau sein Kind anfangen?
Der wollen wir nichts zu tun
genau,
haben.
So. Also sie erlebt wieder Beziehungsabbruch. Ja. Was macht Jesus? Er setzt sich hin, hochtherapeutisch. Die darf so oft oder durfte schon so oft nichts machen. Hochtherapeutisch sagt er, kannst du mir was zu trinken geben? Im therapeutischen Kontext nennen wir das die Selbstwirksamkeit. Wie oft durfte diese Frau schon nichts machen? Die Hagar, die wurde zu etwas gezwungen, aber das war nicht selbstwirksam. Die hat nicht gesagt, oh, ich durfte Teil des Systems sein, vielleicht sich da vielleicht mit einer Einstellung einbringen und sagen, naja, ich habe halt jetzt meinen Teil dazu beigetragen, das hätte sie vielleicht so sein können, sondern sie würde bestraft dafür, dass sie jetzt Mutter geworden ist. Mhm. So. Mhm. Und jetzt passiert eine Selbstwirksamkeit der Frau am Brunnen, die darf was geben zum ersten Mal, weil sie ihm Wasser geben darf. Mhm. Und später ist es nicht so, dass Jesus sagt, oh, jetzt konfrontiere ich dich mal mit deinem furchtbaren Lebensentwurf, sondern er sagt, hey, schau mal, wir haben es in der ersten Folge gehabt, schon der Urwunden, hey, schau mal, was passiert. Ich weiß um deine Umstände, du brauchst keine Angst haben. Wie oft hat die vielleicht schon ein schönes, gutes Gespräch erlebt und dann hat sie den Beziehungsabbruch erlebt. Und Jesus sagt, hey, übrigens, ich merke, du wirst vielleicht gerade nervös, nur fürs Protokoll, ich weiß, 5 Männer hast du gehabt und so. Aber weißt du was? Lass uns mal in Ruhe weiterreden. Es geht um viel Wichtigeres als um deinen Lebensentwurf, nämlich wie du ab heute dein Leben gestaltest, wie du entschämt eine Antwort geben kannst, wie du Würde entdeckst und vielleicht auch mit dir würdevoll deshalb umgehst und dich halt vielleicht auch gar nicht so verschleudern musst, ja? sondern du musst deine Einsamkeit nicht kompensieren, indem du dich verschleuderst, anbietest, was weiß ich, sondern du darfst deine Würde entdecken, so wie die Hagar hört, Hagar, das ist dein Name, du bist wer, nicht irgendjemand, den man in die Wüste schickt, sondern du bist wer. Mhm.
Er hatte wahrscheinlich auch ihre Urwunde gesehen. Vielleicht hat sie ja auch so viele Männer gehabt, weil sie die Beziehungen nicht halten konnte. Weil sie auch gesagt hat, nee, ich muss das abbrechen. Kann ja auch sein. Weiß man nicht.
Wäre ja spannend. Ich hätte ja gerne mit einigen
mal ein paar Interviews gemacht. Was ist da? Haben die Männer immer Schluss gemacht mit ihr? Hat sie immer Schluss gemacht? Weil irgendwelche Schmerzen eben da sind. Und ja, ich finde das total spannend heute in dieser Folge 3. Ich bin allein, die Urwunde der Verlassenheit, die Geschichte von Hagar. Und da hast du natürlich auch wieder diesen Schlussgedanken für heute.
Vielleicht kennst du das, allein zu sein, mitten unter Menschen, nicht gemeint zu sein, nicht gehalten. Vielleicht war da ein Abschied, ein Verlust, ein schmerzhafter Bruch, ein Wort zu viel oder das Verstummen eines anderen. Vielleicht war da ein Moment, in dem du wusstest, jetzt bin ich ganz auf mich allein gestellt. Vielleicht hast du gelernt, stark zu sein, weil niemand kam. Vielleicht bist du weitergegangen, obwohl du innerlich liegen bleiben wolltest. Vielleicht war da ein Schweigen, das lauter war als Worte. Vielleicht hat niemand gefragt, wie es dir geht. Und trotzdem bist du weitergegangen, Schritt für Schritt, irgendwie. Aber da ist etwas geblieben, die Sehnsucht nach einem Blick, der dich meint. Nicht deinen Erfolg, nicht deine Rolle, sondern dich. In der Geschichte von Hagar, da liegt ein heiliger Moment, nämlich, dass Gott sie nicht übersieht, dass er ihr begegnet, in der Wüste, in der Erschöpfung, in der Verlassenheit. Vielleicht beginnt Heilung genau dort, wo du beginnst zu glauben, dass jemand deinen Namen kennt, dass du nicht vergessen bist, dass du nicht falsch bist, weil du allein bist, dass du nicht allein bist, obwohl sich gerade vielleicht alles so anfühlt, dass jemand dich sieht, nicht weil du stark bist, sondern weil du es nicht mehr sein musst. Vielleicht darfst du heute spüren, dass deine Einsamkeit dich nicht definiert, denn du bist viel mehr als dein Gefühl der Einsamkeit. Am Kreuz, da rief Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kennt das Gefühl der Gottverlassenheit. Gerade hier, mittendrin, in diesem Schmerz der Einsamkeit, ist Jesus dir nah. Sein Blick sagt, dein Alleinsein ist kein Irrtum. Du musst dich nicht stark machen, nicht so tun, als würdest du es aushalten. Deine Leere ist kein Ende, sondern ein Ort, an dem neue Nähe wachsen darf. Was wäre, wenn dein Alleinsein nicht das Ende wäre, sondern der Anfang einer neuen Begegnung.
Folge 3 unserer neuen Staffel Jesus, der liebevolle Therapeut, mit Andi Weiß
und Stefan Schwab wieder.
Das war sehr schön. Ich bin allein die Urwunde der Verlassenheit mit diesem Ausblick, mit dem, wie Jesus therapeutisch da rangeht. Wow, vielen Dank dafür. Nächstes Mal haben wir die Folge Ich bin schutzlos, die Urwunde des Ausgeliefertseins. Das kennen wir bestimmt auch alle. Wann hast du begonnen, dich selbst zu sichern? Und was wäre, wenn du nicht alles allein im Griff behalten müsstest? Das ist die große Frage und das werden wir beim nächsten Mal beleuchten. Ich freue mich drauf.